Also herzlich willkommen. Ich freue mich, hier zu sein. Ich möchte mit einer Geschichte beginnen. Eine Frau liest die Bibel. Neben ihr sitzt ein Geschäftsmann, schaut ihr zu, lächelt ein bisschen spöttisch und fragt sie: Glauben Sie, was da drin steht? Sagt sie: Natürlich glaube ich doch. Ja, können Sie mir jetzt erklären, wie das war mit diesem Mann da, der von einem Fisch gefressen wurde? Wie hat er 3 Tage in diesem Fisch überleben können? Können Sie mir das mal erklären?
Denkt die Frau nach, sagt:
Hey, kann ich jetzt auch nicht. Aber wenn ich in den Himmel komme, dann frage ich ihn. Dann sagt der Mann so spöttisch: Und wenn er nicht im Himmel ist, ja, dann können Sie ihn fragen. Okay. Wir wollen, dass jeder in den Himmel kommt, der hier drin sitzt. Dass jeder dabei ist. Und wir haben ein bisschen das Thema heute. Das Thema geht ein bisschen darum, dass wir uns hineinnehmen in die Vision, die Jesus hatte. Aber ich möchte mit einem Wort beginnen, das zuerst noch nichts zu tun hat mit der Predigt, aber das eine große Ermutigung ist. Denn Gott sagt: Denn der Herr, dein Gott, ist bei dir ein starker Heiler. Er wird sich über dich freuen und dir freundlich sein. Er wird dir vergeben in seiner Liebe und wird über dich mit Jauchzen fröhlich sein. Tolles Versprechen. Ich weiß nicht, wie du heute aufgewacht bist. Ich bin heute aufgewacht und habe gemerkt: Oh, ich muss noch einiges ändern. Das kann auch mal sein. Vielleicht bist du mit Sorgen aufgewacht. Manchmal klopfen ja die Sorgen an am Morgen früh. Bei dir vielleicht auch, bei mir machen die das so. Und sagen: Hallo, gut geschlafen. Und es gibt ja auch das schöne Lied: Guten Morgen, liebe Sorgen, seid ihr auch schon alle da? Habt ihr auch so gut geschlafen? Na, dann ist dann alles klar. Hat ein Deutscher gemacht. Also diese Sorgen kommen ja morgen früh und klopfen an und sagen: Hallo. Und dann passiert was mit uns. Ich habe heute eine gute und eine schlechte Nachricht. Also zuerst die schlechte Nachricht für deine Sorgen. Die sind nix. Gehen wie Luft auf. Und eine gute Nachricht für dich: Denn der Herr, dein Gott, ist ein starker Heiland. Deine Sorgen sind für ihn wie ein Tropfen an einem Eimer. Hast du mal einen Tropfen an einem Eimer gesehen? Machst du so da und der ist weg. So ist unser Gott. Du kannst sie ihm geben und er sagt: Okay, mach dir keine mehr. Freu dich des Tages. Das ist das eine. Dir freuen und dir freundlich sein, sagt er. Gott hat sich gefreut, heute diesen Tag mit dir zu verbringen. Wenn man aufsteht, geht man so vor den Spiegel. Wenn man älter wird, erschreckt man, denkt man: Wer ist denn das? Wer ist das? Ist doch ich, okay. Gut, aber Gott, der erschreckt nicht. Der erschreckt nicht nur, was er vorne sieht, sondern auch noch, was drinnen ist. Und er sagt: Er kennt uns. Er wird sich über dich freuen und dir freundlich sein. Und er freut sich, mit dir diesen Tag zu verbringen. Den ganzen Tag heute. Und er sagt: Ich will dir vergeben. Ich weiß ja nicht, wie es dir geht. Manchmal läuft es nicht so gut. Bei gewissen Leuten. Aber bei mir. Manchmal mache ich etwas, wo ich sage: Oh, das hätte ich jetzt besser nicht. Manchmal bewusst, manchmal unbewusst. Unser Gott sagt: Weiß das. Vergeben. Dass unser Gott uns vergibt. Und es gibt so manche Dinge, die werden wir nicht los. Kennt ihr das auch? Die Macht der Sünde ist die Heimlichkeit. Wenn ihr da draußen im Garten ein Brett habt und das mal aufhebt, habt ihr das schon mal gemacht, dann müsst ihr mal machen und schauen, was da unten drin ist. Kleine Viecher. Und als Licht kommt, was machen die dann? Die verschwinden. So ist es mit der Sünde. Bring sie ans Licht und sie wird gekillt. Heißt, erkennen Sie irgendjemanden? Sag: Hey, da habe ich Probleme, bet für mich. Und der, das gehört hat, der deutsche Staat sagt dir: Behältst das für dich. Ja, das Seelsorgegeheimnis ist gesetzlich verankert, wisst ihr? Also nicht weiter erzählen, sondern für dich bete es für dich. Also ich habe gemerkt, dass das beste Mittel, Blödsinn wegzukommen. Er wird dir vergeben in seiner Liebe und wird mit Jauchzen über dir fröhlich sein. Soll ich euch mal zeigen, wie die Schweizer jauchzen? Den Berg? Probier's mal. Juhuhui. Also es ist viel lauter. Es ist viel lauter, aber ich darf ja gar nicht so laut, sonst schreckt ihr auf und erwacht noch. Das wäre ja auch blöd. Okay, also das war jetzt die Einstieg und jetzt kommt die Predigt. Ich stehe nicht gerne da hinter diesen Dingern. Ich weiß auch nicht, ich habe es gerne frei so vor mir. Und zwar möchten wir heute darüber nachdenken und ich muss nochmal mit einer Geschichte beginnen. Ich musste Englisch lernen, in meinem Alter. Ich dachte, jetzt muss ich noch nach England. Also war nicht so hart dort. Aber jetzt sitze ich mit meinem Teacher zusammen. Wir haben eine Aufgabe, über folgende Frage uns unterhalten. What's your goal for your life? Was ist das Ziel deines Lebens? Wow! Mein Lehrer hat begonnen. Er hat gesagt, mein Lebensziel ist Frauen, Bier und später möchte ich mal heiraten. Er war also noch jüngeren Datums. Und dann war ich dran. Ja, was sagst du? Was würdest du sagen, wenn jemand dich fragen würde, what's your goal for life? Und ich habe ihm Folgendes gesagt. Ich habe gesagt, wenn ich mal mit meinem Leben vor Gott stehe, dann möchte ich, dass er sagen kann, du bist das geworden, was ich wollte. Mit meinem Leersinn. War ihm so peinlich. Er hat sich, denn das sind ja unglaublich höfliche Menschen, hat sich so entschuldigt für seine Ziele. Nichts gegen Frauen. Aber er hat sich so entschuldigt für seine Ziele. Also, liebe Leute, what's your goal for your life? Heute möchten wir einen Menschen anschauen, der hat ein Lebensziel. Und wisst ihr, Menschen, die ein Ziel in ihrem Leben haben, die bewegen auch etwas. Er hat eine Vision und er hat für diese Vision gelebt. Er hat nicht nur gebabbelt darüber, sondern wirklich gelebt für diese. Er hat alles gegeben, sogar sein Leben hat er dafür gegeben. Der Mann, mit dem wir reden, heißt Jesus. Er hat eine Riesenvision, nämlich die Vision einer Ernte. Das möchte ich gleich erklären. Jesus war zwar kein Bauer, aber er hat die Vision einer Ernte. Er hat diese Welt gesehen als ein riesiges Erntefeld. Und was er ernten wollte, waren die Menschen. Weil er hat gewusst, das Beste, was einem Menschen begegnen kann oder passieren kann, ist eine Begegnung mit mir. Also ich kann das nur bestätigen. Ich war auf der Suche nach einem erfüllten Leben, aber ich hatte keins. Ich habe auch gedacht, Frauen und Bier wäre eine Lösung, aber ich habe gemerkt, das war nicht ganz. Von daher war ich sehr vertraut mit seinen Lebenszielen. Ich habe gemerkt, und dann lerne ich Jesus kennen. Und ich merke plötzlich, wow, da verändert sich. Genau das will Jesus. Er will, dass wir ihn kennenlernen, damit er unser Leben optimieren kann. Wir die Schweizer sind arrogant. Wenn ich mit den Schweizern über Gott rede, sagen die mir, ja, mir geht's gut, ich auch Gott. Weg. Von der Arroganz. Aber man soll ja den Menschen lieben. Und darum liebe ich. Und ich sage dann, was das Problem ist. Nur gut. Aber Jesus will ihnen das Beste geben. Und oft das Gute, der Feind des Besten. Also, Jesus hatte diese Vision. Der sagt ihr nicht, es sind noch 4 Monate, dann kommt die Ernte. Leute, macht mal die Augen auf, seht ihr nicht, was hier abgeht. Die Felder können jetzt abgeerntet werden. Das war seine Vision. Das hat er seinen Jüngern gesagt, also den Leuten, mit denen er unterwegs gewesen ist. Das sind seine Freunde gewesen. Die hat er trainiert. Der hat gesagt, hey, ihr sagt, es gehen noch 4 Monate. Aber ich sage, macht mal eure Augen auf, seht ihr nicht, was hier abgeht. Er hatte diese Vision dieser Ernte. Und sein ganzes Leben hat er darauf ausgerichtet. Und das war auch sein Lebensmotto, seine Lebensbotschaft, die er weitergegeben hat. Denn für irgendetwas leben wir alle. Was ist es? Ich weiß ja nicht, stell dir mal vor, gestern wäre deine, oder vorgestern wärst du gestorben. Heute wäre deine Beerdigung. Jetzt würde ja jemand an deinem Grab stehen und etwas sagen über dich. Was könnte der sagen? War ein großer Fußballfan. Oder ein bisschen Bagger am Grab. Ja, was kann er sagen? Das frage ich mich immer wieder, mich selber. Was können Menschen überhaupt nicht? Was gebe ich für eine Lebensmelodie weiter? Für eine Lebensbotschaft? Was ist der Inhalt meines Lebens? Und Jesus fordert dich heute heraus, darüber nachzudenken. Was ist denn dein Markenzeichen? Was macht dich aus? In was investierst du dein Leben? Weil eines kann ich euch sagen, unser Leben ist wie diese Kerze hier. Seht ihr da? Die brennt, aber irgendwann ist vorbei. Ich weiß nicht, wie dick meine Kerze ist. Und ich weiß auch nicht, wie lange die noch brennt. Aber eines weiß ich, hundertprozentig, irgendwann ist Sense. Vorbei. Und diese Zeit, wo es jetzt noch brennt und bis es vorbei ist, da möchte ich das Beste aus meinem Leben machen mit Jesus. Und Jesus möchte das mit dir machen. Er lädt dich ein. Er sagt dir, fang an mit mir. In was willst du dein Leben investieren? Was ist deine Lebensmelodie? Was zeichnet dich aus? Was ist dein Markenzeichen? Bitte überleg dir mal. Und überleg dir mal, möchtest du, dass die Leute das am Sarg sagen über dich? An deiner Beerdigung sagen, ja, er war ein toller Kerl. Du, alle nett. Es ist gut, wenn wir nett sind. Es gehört noch mehr dazu. Oder wie der andere gesagt hat, Mühe und Arbeit war sein Leben, nun hat ihm Gott die Ruhe gegeben. Wilhelm Busch hat gesagt, es ist eine Todesanzeige für ein Pferd. Aber nicht für einen Menschen. Okay, Leute, Jesus fordert uns raus. Was möchtest du mit deinem Leben machen? Jesus sagt, wer die Ernte einbringt, der hält schon jetzt seinen Lohn und sammelt Frucht für das ewige Leben. Die Ernte sind Menschen, denen man den Weg zeigt in ein Leben, das ewig hält. Also, weil er gesehen hat, die Menschen brauchen diese Botschaft. Die Botschaft von Jesus. Brauchen die? Hat er gesagt, wer die Ernte einbringt, der hält schon jetzt seinen Sohn und sammelt Frucht für das ewige Leben. Wer möchte Frucht für das ewige Leben sammeln hier drin? Gibt es ein paar? Ah doch, okay. Warum sage ich das? Ist vielleicht eine komische Frage. Wisst ihr, als ich noch jung war, es gab auch eine Zeit, da war ich jung, da haben sie also die ersten Altenheime eröffnet. Also nicht für mich natürlich, weil ich noch jung war. Aber die haben ein Interview gemacht im Schweizer Fernsehen mit so einem Insassen. Wie sagt ihr das? Ah ja, wir sagen das so. Wie sagt ihr denn? Bewohner. Ach, bei uns sitzen die auch. Bei uns sitzen die im Altersheim und darüber habe ich gedacht, Insassen. Wie dem auch sei, also es geht nicht um ein Gefängnis. Okay. Ist das nicht schön, dass Sprache so viel zum Lachen gibt? Ha? Ist doch toll. Also die Bewohner. Er hat einen Bewohner gefragt, haben sie gefragt, ja, wie gefällt es Ihnen im Altersheim? Und jetzt müsst ihr hören, was der gesagt hat. Er hat gesagt, wissen Sie, ich sitze jetzt hier. Klasse. Ich bin hier und wissen Sie, wenn ich auf mein Leben schaue, frage ich mich, für was habe ich überhaupt gelebt? Was soll das überhaupt alles? Wo gehe ich hin? Das hat er so nicht gesagt, aber das war so indirekt die Botschaft. Ich war am Boden zerstört. Ich habe gedacht, wenn ich mit 80 Jahren sagen muss, für was habe ich überhaupt gelebt, dann habe ich echt was falsch gemacht. Ich habe gesagt, ich muss unbedingt schauen, dass ich mit meinem Leben etwas mache, dass ich mit 80 sagen kann, ich habe nicht alles richtig gemacht. Aber ich habe gewusst, für was ich lebe. Und wenn ich jetzt sterbe, ich weiß, wo ich hingehe. Und ich kann euch eines sagen, dann hat mir einer gesagt, wenn du das willst, dann musst du Jesus kennenlernen. Ohne Jesus wird das nicht werden. Aber wenn du ihn kennenlernst, dann wirst du das sagen können. Und das ist wirklich die Wahrheit. Darum Frucht fürs ewige Leben. Leute, wir stehen einmal vor diesen Toren der Ewigkeit. Und wenn ich da stehe und da reingehe, dann möchte ich einen Fruchtekorb mitbringen. Für Jesus. Ich weiß natürlich, dass eigentlich alles, was ich getan habe, sowieso auf seinen... Ja, ich kann jetzt was ein falsches vorgebracht. Vielleicht was wisst ihr, was ich sagen wollte. Dass er mir geschenkt, sehr schön, geschenkt. Und ich kann ihm eigentlich nur zurückgeben, was er mir sowieso schon gegeben hat. Aber ich möchte so sagen wie der Paulus, der hat gesagt, aus Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Aber seine Gnade ist nicht vergeben an mir gewesen. Das ist Gnade. Wenn sie nicht vergeben gewesen. Okay, das möchte ich. Die Ernte sind Menschen, denen man den Weg zeigt, in ein Leben, das ewig hält. Was ist dein Job eigentlich, wenn du Jesus schon kennst? Was würdest du sagen, wenn du das liest? Was ist dein Job? Jünger machen. Sagen wir es noch ein bisschen einfacher. Ernte einbringen. Du musst nur ein Wegweiser sein. Ihnen den Weg zeigt in ein Leben, das ewig hält. Du musst ein Wegweiser sein. Hast du das gewusst, dass du ein wandelnder Wegweiser bist? Wenn du das nicht gewusst hast, weißt du es jetzt. Ja, schön. Du musst in die richtige Richtung zeigen. Das ist natürlich wichtig. Ist nicht ganz immer so einfach, weil ich merke, meiner dreht sich manchmal, wenn es heiß wird. Und darum ist es so wichtig, wir sagen, jawohl, ich will dieser Wegweiser für Jesus. Weil es kommt eine Frage. Und dieser Mann hat sich folgende Frage gestellt und die müsst ihr mal auf der Zunge euch zergehen lassen. Die da. Was werde ich wohl in 1000 Jahren einmal wünschen, mit meinem Leben gemacht zu haben? 1000 Jahre. Leute, eine solche Frage verändert das Leben. Fang mal bei deinen Entscheidungen an zu fragen, hey, in 1000 Jahren, was wünsche ich dann, was ich gemacht habe? Hey, du wirst andere Entscheidungen fällen. Du wirst andere Dinge tun. Bei 1000 Jahren wird dich einer fragen, hey, was hast du mit deinem Leben gemacht? Vielleicht sind es auch schon in 100 Jahren. Ich weiß es nicht. Bei mir früher. Das weiß ich. Aber er hat bewusst so einen Raden gelegt, dass er gesagt hat, in 1000 Jahren. Da ist alles vorbei. Kann ich nichts mehr ändern. Was wünsche ich mir dann, wohl gemacht zu haben? Und ich bitte dich, verlass diesen Raum nicht, bis du weißt, hey, ich weiß, was ich in 1000 Jahren machen will. Weil dann wirst du vor Gott stehen. Und dann wird er dich fragen, was hast du? Und ihm dann zu sagen, ja, weiß auch nicht. Eigentlich habe ich gar nicht an dich geglaubt. Dumm gegangen. Existierst du doch? Wäre nicht so nett. Nicht für Gott, aber für dich. Darum ist es gut, wenn wir uns jetzt auseinandersetzen. Dass es uns nicht geht wie diesem König, da muss ich jetzt auch noch erzählen, der hat einen Hofnarr. Und dieser Hofnarr war so gut, dass der König gesagt hat, also du bist der beste Narr aller Zeiten. Geh mal rund um die Welt, ich bezahle die Reise und schau, ob du einen größeren Narr findest, als du selber bist. Der gegangen, der König zahlt. Und er ist nach Jahren wieder zurückgekehrt. Vielleicht hat er ein paar Runden mehr gemacht, als er sollte. War ja bezahlt. Nach Jahren zurückgekehrt und trifft den König wieder. Und der König lebt noch, er lebt, aber er liegt auf dem Sterbebett. Und er sagt, ganz freut sich der König und sagt, hey, du kommst doch zurück, ich freue mich so, dass ich dich noch sehe. Ja, ich freue mich auch, dich. Dann reden sie ein bisschen und dann fragt der Narr den König, haben sie sich eigentlich vorbereitet aufs Sterben? Haben Sie Ihr Leben so eingerichtet, dass Sie einmal sterben müssen? Hat der König gesagt, nee, habe ich nicht. Und dann nimmt der Narr das Zepter, das Narrenzepter, legt ihm auf die Brust und sagt, einen größeren Narren habe ich noch nie gefunden. Er hat so recht. Was für eine Dummheit, so zu leben, als würde man nie sterben. Was für eine Dummheit, weil der Tag kommt. Ich lade dich ein. Wenn du mit Jesus lebst, musst du gar keine Angst haben vor diesem Tag. Dann kannst du dich darauf freuen, weil es geht fröhlich weiter. Das ist so. Okay, Leute, was werde ich wohl in 1000 Jahren einmal wünschen, mein Leben gemacht haben? Gehen wir einen Schritt weiter. Genau, es sind noch 4 Monate, seht ihr nicht, was hier abgeht. Ich möchte noch ganz kurz etwas dazu sagen mit den 4 Monaten. Da möchte ich noch ganz kurz etwas sagen. Das ist ja so unsere... Wir Christen sind ja ein lustiges Volk. Manchmal, ich weiß nicht, ob der Herr sich immer so amüsiert darüber, aber ich kann mich manchmal amüsieren darüber, weil wir so speziell sind. Ich war mal in einer Gemeinde, die haben das 80-jährige Jubiläum gefeiert. Ich weiß ja nicht, ihr seid ja noch jung, ihr seid ja noch Teenager oder nicht? 13 oder sowas. Die sind ja nicht Teenager. Aber die waren schon 80. Dann haben wir über das Thema Ernte geredet und dass man die Ernte einbringen sollte. Und wisst ihr, was die mir gesagt haben? Wir sind noch nicht so weit. Ich habe sie ganz unglaublich angeschaut. Hab gedacht, ja, wie alt wollt ihr denn noch werden? Wie Methuselah? 800 Jahre? Und dann seid ihr so weit? Ich glaube, ihr könntet jetzt anfangen. Ja, so sind wir. Es geht noch, na, wir sind noch nicht so weit. Das ist immer das Thema. Wir sind noch nicht so weit. Leute, das ist keine Antwort für uns. Herr, er sagt, jetzt ist die Zeit. Gut. Wisst ihr, ich habe gemerkt, wie dringlich diese Botschaft ist. Ich rede immer wieder mit Menschen über Jesus. Und ich vergesse ein Gespräch nicht mit einem jungen Mann, ganz tollen jungen Deutschen. Ich liebe junge Menschen. Und ich rede mit ihm über Jesus und während ich mit ihm über Jesus rede, fragt er mich etwas. Ganz normaler Deutscher. Und er stellt folgende Frage, ja, die Frage, ja, darum sage ich ganz normaler Deutscher. Er stellt die Frage, wie betet man eigentlich? Was sagt ihr das über das Leben dieses jungen Mannes? Dass er diese Frage stellt. Dass er nichts weiß. Was sagt sie noch mehr? Denk mal über das Leben nach. Dass er noch nie gebetet hat und? Bitte? Kennt Jesus nicht und? Hast du das Wie heißt du? Hilde. Hilde. Super Hilde. Ja, die denkt weiter. Meistens denken wir, das kann er bestätigen, stimmt's? Mag war auch gefährlich, aber ist gut. Ist jemand so, ja, der weiß es einfach nicht. Ja, hey, was sagt das für dein Leben? Hey, da ist nie eine Mutter gewesen, die zu ihm gesagt hat, Patrick, wir können beten. Da war nie ein Vater, der sich an den Bettrand gesetzt hat und gesagt, komm. Da war nicht mal eine Großmutter. Und daran sage ich, ist ein ganz normaler Deutscher gewesen. Also nicht einer irgendwo. Und wir lachen noch. Aber hey, das ist das Normale. 0815 Deutscher ist so. Ich habe keine Ahnung mehr. Er weiß nicht mal mehr, wie man betet. Nun, ich habe natürlich keinen Vortrag. Hätte ich können einen kleinen Vortrag halten über das Beten. Ich habe gesagt, Patrick, und ich habe ihn gefragt. Ich frage die Leute immer um Erlaubnis. Ich mache nichts ohne ihre Einwilligung. Weil das habe ich bei meinem Meister gelernt. Der ist der größte Gentleman, den es überhaupt gibt. Der Heilige Geist ist ein absoluter Gentleman. Das ist kein Raubein. Also habe ich ihn gefragt, Patrick, darf ich vielleicht für dich beten? Dann sagte er, ja. Und ich habe für ihn gebetet. Ich habe alles gegeben, was ich habe. Das wirklich. Und dann habe ich zu ihm gesagt, nach dem Gebet habe ich gesagt, Patrick, und so kannst du in Zukunft beten. Du kannst so beten. Jesus wird dich hören. Du kannst mit ihm reden wie mit einem Freund. Aber ich war erschüttert. Mir hat es gezeigt, die Dringlichkeit dieser Botschaft. Dringlich es ist. Leute, mach mal die Augen auf. Seht ihr nicht, was hier abgeht? Jesus sucht Menschen, die bereit sind, es sich anzuschauen. Die Augen aufmachen und sagen, ja, wir wollen schauen. Und wenn wir so ein bisschen in der Bibel lesen, dann lesen wir natürlich auch, dass nach Jesus auch nur Leute gekommen sind. Und was würdet ihr sagen, wer ist der berühmteste, der nach Jesus gekommen ist? Mit seinen Jüngern. Paulus, das war der größte Jesus-Imitator aller Zeiten, würde ich sagen. Der hat wirklich versucht, Jesus zu imitieren. Der hat wirklich versucht, so zu leben, wie Jesus gelebt hat. Und er schreibt etwas ganz Interessantes, nämlich genau das Gleiche. Und weil er so gedacht hat wie Jesus, hat er natürlich auch in diesen, soll ich sagen, in dieser Vision gedacht, die Jesus hatte. Nämlich hat diese Ernte gesehen. Und er, dann gilt er auch als der große Völkermissionar. Und er sagt etwas, das da sagt er nämlich, Jesus sucht Zeugen. Und er schreibt, wie sollen sie aber die anrufen oder den anrufen, an den sie nicht glauben? Wie sollen sie aber glauben an ihn glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören, wenn es ihnen niemand erzählt? Also fangen wir nochmal an. Wie sollen die Menschen aber den anrufen, an den sie nicht glauben? Das ist die erste Frage. Wie sollen sie aber an ihn glauben, wenn von dem sie nichts gehört haben, sollen sie aber hören, wenn es ihnen niemand erzählt. So Leute, das ist Paulus. Er sieht die Ernte und er stellt sich drei Fragen. Wie können sie denn anrufen? Den anrufen, von dem, den sie nicht glauben. Wie können sie glauben, wenn sie nichts hören? Und wie können sie hören, wenn es ihnen niemand erzählt? Also wir merken genau wie Jesus. Das ist der Imitator. Und ich habe gemerkt, wie wahr dieses Wort ist. Ich sitze wieder im Zug. Ja, diesmal sitze ich im Zug. Diesmal. Eine junge Frau setzt sich neben mich. Und da hatte ich gerade eine Zeitschrift, das war in der Schweiz, eine Zeitschrift auf meinem Schoß, über die Schweiz. Glaube in der Schweiz. 60% der Schweizer glauben an Gott. Okay, habe ich gedacht, meine Eidgenosse, Basisdemokrat, wie wir ja sind. Wir sind ja wirkliche Demokraten. Habe ich gedacht, jetzt habe ich gerade gelesen, dass 60% der Schweizer an Gott glauben. Glauben sie auch an Gott? Natürlich. Ich bete jeden. Jeden Abend habe ich gesagt, wer ist denn ihr Gott? Und jetzt kommt's. Das weiß ich auch nicht. Sie betet jeden Abend und weiß nicht zu wem. Wie sollen sie aber an den, wie sollen die Menschen aber den anrufen, an den sie nicht glauben? Wie sollen sie aber an ihn glauben, dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören, wenn es ihnen niemand erzählt? Scheinbar hat ihr niemand ihr erzählt, sie ruft schon, aber niemand hat ihr erzählt, zu wem sie rufen kann. Nun war ich natürlich dran. Ich habe ihr erzählt, zu wem ich bete, jeden Tag. Nämlich zu Jesus Christus. Er ist die beste Adresse, habe ich hier. Ich habe dir die beste Adresse gegeben, die ich jetzt je finden kann. Ich habe gesagt, bitte beten Sie zu diesem Jesus Christus von nun an, jeden Abend. Er wird Ihnen begegnen. Und im Schnellzug musst du in Schnellzug musst du schnell von Jesus reden, weil die Leute gleich wieder raussteigen und so war es dann auch wieder. Sie ist dann gleich wieder rausgestiegen. Also Leute, und weil Jesus dieses Anliegen hatte, hat er etwas gemacht. Er hat Leute gesucht. 70 Jünger hat er gesucht und hat gesagt, ich schicke euch aus, jeweils zu zweit, in die umliegenden Dörfer und Städte. Also Jesus war schon ein bisschen mutig. Ja? Dann hat er den Leuten gesagt, geht mal in die Dörfer und Städte und erzählt mal den Menschen von mir. Was? Ja. Kann man? Okay. Dann sind sie gegangen. Und er hat ihnen etwas ganz Interessantes mitgegeben. Er hat nämlich gesagt, er hat sie ausgerüstet. Ich weiß nicht, was du sagen würdest, was die Ausrüstung ist, aber ich sage dir jetzt mal, was die Ausrüstung ist, was ich denke. Hat jemand ein Feuerzeug hier? Gibt es Männer, die noch Feuer haben? Ja, Männer haben normalerweise nicht mehr so. Ah, doch. Das ist gut. Matthias, das Geschenk Gottes hat Feuer. Die lasse ich dir, die schmecken mir nicht. Wenn du mir einen Stumpen gegeben hättest, hätte ich gesagt, ja, da können wir noch reden, aber mit Zigarette gar nicht so. Gut, ihr Lieben. Also, das ist ein Feuerzeug. Der Matthias weiß, die sind brandgefährlich, Feuerzeug. Wann sind die brandgefährlich? Wenn man sie benutzt, wenn man sie benutzt, und jetzt stellt euch vor, ich würde es da hinten reintun. Ich sage euch, wo ich Feuer hätte. Nein, sage ich euch nicht. Ein Feuerzeug ist nur dann gefährlich, wenn man es benutzt. Und so ist es mit dem Evangelium. Ein unbenutztes Evangelium ist ein totes Evangelium wie ein Feuerzeug. Aber sobald du das Evangelium den Menschen erzählst, dann fängt das Feuer an zu brennen. Dann beginnt etwas in dem Menschen. Und darum geht Jesus weiter und sagt, er sendet sie aus zu zweit und sagt, zieht los, es ist so, als würde ich euch wie Schafe zu Wölfen schicken. Nicht gerade ein leckeres Bild. Oder was sagt ihr? Könnt ihr euch das Bild mal vorstellen? Schafe bei Wölfen? Nun, was wir ja auch schon festgestellt haben, also ich kann euch sagen, die deutschen Wölfchen sind ganz liebe. Nur. Aber Jesus braucht dieses Bild und sagt, ihr seid wie Schafe. Also merken wir mal, die Christen sind vom Charakter her. Also die gehen nicht wie bellende Hunde auf Leute zu. die gehen nicht wie brüllende Stiere auf Leute zu, sondern wie Schafe. Und Schafe sind eigentlich zahme Tiere. Aber könnte man sagen, ist aber auch nicht ein schönes, also ein Schaf zu sein, nichts Leckeres. Er hat jetzt gesagt Schafe. Aber wie sind denn die Wölfe, die knurren? Und gestern hat jemand gesagt, ich weiß gar nicht mehr, ob es in der da ist, das hat mir so gefallen, eine Frau hat gesagt, als ich das erste Mal von diesem Jesus gehört habe, habe ich mich genervt. Und habe ich immer wieder genervt. Aber etwas, und ihr ist es gegangen wie mir, als ich das erste Mal gehört habe, habe ich mich genervt und gesagt, was wollen die überhaupt? Und trotzdem hat es mich mehr losgelassen. Das ist so, wenn du diese Botschaft, wenn du die noch nicht kennst, diesen Jesus persönlich, dann denkst du, was wollen die eigentlich? Hä? Du fängst an zu knurren. In deinem Herzen wenigstens. Und, aber trotzdem sagst du, das klingt trotzdem mega interessant. Eigentlich möchte ich das. Nein, ich will es doch nicht. Und so sind diese Wölfchen. Und darum hat Jesus gesagt, ich sende euch wie Schafe und zu Wölfen. Ihr müsst keine Angst haben. Nun, ich weiß nicht, wer von euch an Evolution glaubt. Gibt es jemanden, der an Evolution glaubt? Stammt der Mensch vom Gaffen ab? Natürlich, das tut. Er schaut so viel fern. Das kann nur vom Gaffen abschauen. Ah ja, vom Affen. Nee, das meint jetzt. Wer glaubt an Evolution hier drin? Niemand, jetzt wagt natürlich niemand zu sagen. Ich glaube an Evolution. Und ich sage euch, an welcher Evolution. Und jetzt nehme ich wieder den Matthias. Er hat ja Feuer, der Mann. Ich muss ihm ja das Feuer zurückgeben. Matthias, wie bist du eigentlich zum Glauben gekommen? Ha? Ja, aber warum? Warum? Wie bist du auf die Idee gekommen, an diesen Jesus zu glauben? Nach einer Lebenskrise und dann ist plötzlich Jesus dir erschienen, oder wie? Wie dann? Ja, und wer hat dir etwas gegeben? Am Anfang niemand und dann? Hab gelesen. Du hast Bücher gelesen. Ah, die hat mal jemand geschrieben. Nicht, also die sind ja auch nicht vom Himmel gefallen. Genau, und dann, wie ist es weitergegangen? Und dann hast du Pfarrer genervt. Sehr gut. Und dann hat er sich gefreut. Oh, war er auch noch ein Wölfchen oder was? Und dann, wie ist es weitergegangen? Und da habt ihr gefunden. Wie hieß der, der dir das erzählt hat von Jesus? Hast du einen Namen? Ja, und wie hieß der Mann, der dir das gegeben hat? Aber hat niemand, Leute haben mit dir geredet. Hast du einen Namen, der mit dir geredet hat? Gib mir nur einen Namen. Heinrich. Also, das Schäfchen Heinrich ist zum Wölfchen Matthias gegangen. Ulrich Heinrich. Also, der hatte sogar zwei Namen. Gut. Und er war ein Schaf. Er ist zum Wölfchen Matthias gegangen und der war schon suchend, das Wölfchen. Hat noch nicht so geknurrt. Genervt hat er noch, aber nicht geknurrt. Und eines Tages sagt dieser Matthias, ich will Jesus nachfolgen und entscheidet sich für Jesus. Was wird er auf der Stelle? Ein Schaf. Wenn das keine Evolution ist, dann weiß ich auch nichts mehr. Und darum, Leute, glaube ich an Evolution. Aber eine göttliche Evolution. Wirklich. Und Leute, das ist das Ziel, das Jesus hat. Dass noch viele Schafe werden. Wenn dir jetzt das Bild Schaf nicht so gefällt, sorry. Ich habe auch gefragt, Herr, warum hast du jetzt gerade das Schaf genommen? Und dann hat er mir gesagt, schau mal die Schafe an, die sind wirklich friedlich. Schafe sind echt friedlich, wir hatten selber Schafe. Schafe sind eigentlich liebe Viecher. Also die Menschen können anders sein. Habe ich festgestellt. Aber wenn sie Schafe werden, werden sie vielleicht auch lieb. Wie dem auch sei, er möchte das. Wir gehen einen Schritt weiter. Man hat sich eigentlich gefragt, weil wir ja so eine tolle Botschaft haben. Jawohl. Kommt etwas? Ja. Ich wollte euch noch etwas sagen. Und das habe ich jetzt gar nicht mehr hier. Ah ja, genau. Man hat sich gefragt, die Christen haben eigentlich, stell mal vor, oder ich brauche ein Bild, um dir das zu sagen. Stell dir vor, du würdest das Heilmittel für Krebs finden. Das Allerheilmittel, wenn es das gäbe. Und du würdest entdecken, du hättest selber Krebs, bist schwer verkrebst. Du nimmst es und wirst auf der Stelle geheilt. Und deine Frau bekommt auch noch Krebs und du gibst es ihr und die wird auch auf der Stelle geheilt. Aber ihr zwei würdet das nie weitergeben. Wie würdet ihr solche Leute bezeichnen, die etwas gefunden haben, das anderen Leben das Leben retten kann und sie heilen kann und sie geben es einfach nicht weiter? Egoisten. Das ist noch nett gesagt. Könnte man auch noch sagen. Unterlassene Hilfe, eine Straftat im deutschen Gesetz. Also Leute, wir würden sagen, das ist unverantwortlich. Die haben das Mittel und geben es nicht weiter. Und wisst ihr, wenn man Jesus kennenlernt, er ist wirklich ein Mittel, das ist unglaublich, wie das das Herz verändert. Das Leben verändert. Eine neue Dimension gibt. Und wenn man das nicht weitergibt, und ich frage mich, warum wir Christen so Mühe haben, das Beste, das wir haben, weiterzugeben. Und hier haben wir die Antwort, man hat dann ein bisschen gefragt, viele haben Angst zu versagen, andere haben Angst, den anderen zu nahe zu treten. Das ist auch richtig. Also diese Angst möchte ich dir gar nicht nehmen. Aber die soll dich auch nicht abhalten. Aber geh vorsichtig mit Leuten um. Ein Mensch ist ein Mensch. Und behandle ihn doch bitte so, wie du selber auch behandelt werden möchtest. Du möchtest auch nicht in die Enge gedrängt werden. Du möchtest auch nicht irgendwie manipuliert werden. Also mach das Gleiche. Versteht ihr? Jesus hat ja ein tolles Rezept gegeben. Du's, du selber gerne hast. Und dann kommt's gut. Dann, man weiß nicht wie. Man weiß nicht, wie man diese beste Medizin aller Zeiten weitergeben kann. Und andere haben gesagt, ja, wir sind selber nicht so sicher, ob ich das wirklich habe. Und wenn du selber nicht sicher bist, stell dir vor, ich habe ja gestern gesagt, das wäre gestern deine Beerdigung gewesen. Oder nein, vorgestern wärst du gestorben. Jetzt würdest du vor Gott stehen und Gott würde dich fragen, warum soll ich dich zu mir lassen? Was du ihm sagen würdest? Würdest du ihm sagen? Keiner muss es nach vorne rufen. Aber was würdest du ihm sagen? Er fragt dich, warum soll ich dich zu mir lassen? Ich bin ein guter Mensch gewesen. Ja, dann guten Tag miteinander. Wir gut mit. Schauen wir mal in die Geschichte der Menschheit. Und schauen mal, wie gut. Ich kann euch sagen, der erste Mensch, der geboren wurde, von der Bibel her, wisst ihr, wie der hieß? Adam, der geboren wurde. Von der Eva, Evchen. Von der Eva. Hieß der? Kain. Nein. Und wie hieß der zweite? Abel. Was hat der Kain, der Nette, mit dem Abel gemacht? Er hat ihn totgeschlagen. Willkommen in der guten Welt der Menschen. So sind wir. Auch wenn du noch niemanden totgeschlagen hast. In Gedanken haben wir schon alle Leute umgebracht. Und das zählt auch bei Gott. Denn Gott schaut auf deine Gedanken an. Der weiß, vom Gedanken zur Tat ist es sehr klar. Und wir tun es nur nicht, weil wir wissen, wir kommen in den Knast. Stell dir vor, würden wir Leute abknallen. Hey. Also ich glaube nicht daran, dass wir sagen können, weil ich ein guter Mensch bin. Und die Antwort würde Jesus auch nicht gefallen. Er würde sagen, hey, du hast das Beste verpasst, mich. Bitte, verpasst diesen. Er ist das Beste. Und wenn du ihn kennst, dann wird er sagen, hey, schön, dass du hier bist. So lange auf dich gewartet. Freue mich, dass du jetzt da bist. Ich habe für dich eine Wohnung bereit. Seht ihr das? Dass er uns eine Wohnung geben will? Und darum bin ich jetzt Wohnungsvermittler geworden. Aber nicht hier unten, sondern eben gegen oben. Ich möchte Wohnungen vermitteln. Und wenn du keine Wohnung oben hast, dann komm zu mir, ich vermittle sie. Ist das okay? Mit dem möchte ich jetzt abschließen. Ich möchte dir viel Mut machen, wirklich klar zu kommen, wo stehe ich überhaupt? Und wenn du genau weißt, wo du stehst, bitte behalte die Medizin. Und so wünsche ich euch viel Freude mit dem Jesus. Er ist wirklich das Beste, was uns passiert. Ich weiß nicht, was da noch kommt. Vielleicht schauen wir es noch. Da noch etwas. Doch, da kommt noch etwas. Das muss ich auch noch zeigen. Jünger sein heißt Jünger machen. Für alle die, die schon unterwegs sind mit Jesus. Jünger sein heißt Jünger machen. Wo sind deine Jünger? Das reden wir mal ein bisschen in einer anderen Sprache. Das heißt also Leute, Jesus hat ja Freunde gehabt, denen er gezeigt hat, wie er lebt. Und Jünger machen heißt nichts anderes zu zeigen, hey, wie lebt man da mit diesem? Wie lebt man mit ihm? Und ich habe Folgendes gemacht. Und das ist das Letzte, was ich euch sage. Ich habe den da, diesen jungen, tollen Mann hier. Er heißt Daniel. Und ich habe mit anderen zusammen habe ich so einen Kurs gemacht, den ich gerne mit euch mal machen würde. Der heißt XE. Ich habe den trainiert. Wir sind zu Menschen hingegangen, haben ihnen die tollste Botschaft der Welt gebracht. Und das war echt schön zu sehen, wie er das gemacht hat. Und dann habe ich zu ihm gesagt, du Daniel, jetzt gehen wir so lange raus, bis jemand sagt, das interessiert uns mit diesem. Wir möchten ihn ein bisschen besser kennenlernen. Nun, wir sind fündig geworden. Die sehen sehr schweizerisch aus, die zwei da. Ha? Ja, die Schweizer. Uns geht's ja gut. Ja. Uns geht's ja gut. Er, ein Jeside aus Syrien. Er, ein Schiite aus Afghanistan. Die zwei jungen Männer, die haben gesagt, wir möchten das. Bei Moslems sind ja interessante Menschen. Also er ist ein Jeside, kein Moslem. Interessante Menschen, die wollen ja über Glauben reden. Die interessiert das. Die haben nicht diese Hemmungen wie wir. Die reden gerne über Glauben. Und er hat gesagt, das interessiert mich, ich möchte mal. Und jetzt sind wir so mit ihnen ein bisschen zusammen und lesen miteinander Bibel. Ich bin letzte Woche mit ihnen zusammen gewesen. Und meine Frau ist eine ganz tolle, hat sie mir gesagt, du Walter, hast du wirklich den Eindruck, dass diese jungen Männer da mit dir, ob das Spaß macht? Und ich mich so gefragt, das ist meine Frau. Woher? Die will mich fressen. Nein. Und da habe ich gesagt, okay, danke für den Hinweis. Natürlich gedacht, ach Agnes. Und das Schöne war, an diesem Treffen am letzten Donnerstag, sagt er da, könnten wir uns nicht ein bisschen früher treffen, damit wir ein bisschen mehr Zeit haben, über diese Fragen zu diskutieren. Dann bin ich zu mir Frau heimgegangen und habe zu ihr gesagt, du Agnes, weißt du, was die Jungs gesagt haben? Sie haben sie gesagt, es ist zu viel. Nein, sie haben gesagt, ob wir uns nicht früher treffen können, um noch mehr zu diskutieren. Ich bin froh, dass ich meine Frau habe. Weil manchmal spüre ich nicht immer alles. Sie hat ein besseres Gespür als ich, das muss ich auch sagen. Und freue dich über deine Frau, wenn sie vieles spürt. Du musst nicht auf alles hören, aber hör auf sie. Aber hör auf sie. Und ich bin echt dankbar, ich hätte früher viel mehr auf sie hören sollen. Sage ich jetzt wirklich, da bin ich traurig darüber, dass ich das getan habe, weil sie hat Dinge gesehen, die ich nicht gesehen habe. Und heute höre ich auf sie. Und dann war das gut, dass sie mir das gesagt hat, du, wie fühlen sich diese Jungs? Ich bin jetzt auch nicht mehr 20, gell? Das seht ihr ja. Aber sie fühlen sich wohl und sie wollen mehr kennenlernen. Und Leute, ich möchte, wenn ich wieder komme, dass ihr sagt, ihr habt auch so zwei tolle Kerle hier. Also der Daniel, der hat auch immer mitgemacht, jetzt macht er leider eine Weiterbildung und kann nicht mehr, mach nie alleine, was du zu zweit tun kannst. Nimm immer jemanden mit und zeig ihm gerade, wie du es machst. Das ist immer am besten. Multipliziere dich auf allen Ebenen. Mach nichts alleine. Gut, so jetzt höre ich aber wirklich auf. Und ihr seid jetzt auch ein bisschen müde, jetzt habt ihr genug gehört. Ich wünsche euch einen ganz schönen Sonntag. Ich wünsche euch viel Freude mit Jesus. Und die Leute, die sagen, ich habe die Wohnung noch nicht, ich vermittle sie dir. Du kannst zu mir kommen. Ich wünsche euch einen gesegneten Sonntag.
Und das, was er zum Schluss gesagt hat, ja, dass er Wohnungsvermittler ist, war nicht nur eine Floskel, sondern das hat er ernst gemeint. Ja, und wenn du Jesus noch nicht kennst, ihm nicht begegnet bist, dann nützt die Gelegenheit und sprechen. Er wird jetzt ein paar Minuten davon sitzen bleiben, ja, und auf dich warten. Wenn das ist, nimm die Gelegenheit wahr und mach das fest. Es kann dir nichts Besseres passieren. Vielen Dank, Walter, dass du da warst. Ein kleines Dankeschön für dich. Danke. Sag Grüße deiner Frau und deiner Familie. Vielen Dank. Damit wünsche ich euch einen wunderschönen Sonntag noch, eine gute Woche. Lade euch noch eins in eine Tasse Kaffee. Gott befohlen und tschüss.